Ja, seid nochmal von hier recht herzlich gegrüßt, ihr, die Nahen und auch zu Hause, die Fernen. Wir wollen fortfahren heute in Lukas 10, könnt ihr schon mal aufschlagen, ab Vers 25. Fast jeder von uns wird schon so seine Erfahrung gemacht haben mit Menschen. Und da knüpfe ich ein Stück an das Lied hier, sehr ernstes Lied. Mit Menschen über den Glauben gesprochen, wie sie dann reagieren, sich rechtfertigen, entschuldigen. Oder wie sie meinen, in den Himmel zu kommen. Da bekommt man so vieles zu hören, so Verschiedenes. Ich habe auch meinen Glauben oder ich bleibe bei meinem Glauben. Und der geht sie nichts an, habe ich alles schon gehört. Viele entschuldigen sich mit Fehlern oder dem Versagen von solchen, die Christen, sich Christen nennen. An der Stelle muss ich schon sagen, also wir als Kinder, wir sollen, Kinder Gottes, wir sollten wirklich alles dran setzen, alle Zeit tadellos zu sein. Tadellos heißt nicht sündlos, doch wir sollten niemandem, weder in der sichtbaren noch unsichtbaren Welt, einen Anlass geben oder eine Angriffsfläche bieten. Und wenn die Anschuldigungen stimmen, dann sollten wir unbedingt uns zu unserer Schuld stellen und nicht versuchen, sie noch vielleicht zu vertuschen. Oder was ich auch schon gehört habe, ich vertraue auf meinen Vater, der hat ja schließlich Theologie studiert und du bist doch nur Laie. Und außerdem habe ich den Eindruck, du gehörst zu einer Sekte. Nach allem, was ich davon dir hören muss. Oder andere prangern das Böse in dieser Welt an oder die Großkirchen hinsichtlich Machtmissbrauch, Geldgier, Einmischung in die Politik oder Ähnliches. Und sie wollen damit sagen, wenn es einen Gott gäbe, dann ließe er das bestimmt nicht zu. Oder auch, was wir auch schon oft anhören mussten, endlose Abhandlungen über die Evolutionstheorie. Also mir ist das besonders am Arbeitsplatz passiert. Da waren ja lauter schlaue Leute. Es war eine große Ingenieurfirma, also eine Firma, die in Spitzenzeiten so um die 5000 Leute beschäftigt hatte und fast nur Ingenieure. Dann gibt es Leute, und da bewege ich mich mehr in die Richtung der Predigt jetzt, die sich völlig überzeugt und selbstsicher sind, und die sagen das sogar mit ganz großem Ernst, manche. Zum Beispiel, ich habe noch niemals irgendwem irgendwas Böses getan. Oder ich habe in meinem Leben schon so viel Gutes getan. Das wird doch das Böse, was ich getan habe, erkennen die schon auch an, auch sicherlich aufwiegen. Oder ich bemühe mich jeden Tag um eine gute Tat. Den Satz haben wir auch öfters schon gehört. Der heutige Predigttext berichtet von einer Begegnung des Herrn Jesus mit einem sogenannten Gesetzesgelehrten, also einer, der sich wirklich gut auskannte im Gesetz, der sehr selbstsicher war, der sich einbildete, er könnte die Rechtsforderungen Gottes aus dem Gesetz erfüllen. Die Ursache, können wir auch später nochmal drauf kommen, kann man nur mit zwei Worten bezeichnen: kein Licht, kein Licht. Ich lese mal den Predigttext. Es geht um einen Gesetzesgelehrten und den Barmherzigen, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. In Lukas 10, Abvers 25. Da heißt es: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Was liest du? Er beantwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Indem er aber, der Gesetzesgelehrte, sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jetzt kommt das Gleichnis. Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle ebenso. Bet noch kurz. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort und preisen dich dafür, dass du es uns gegeben hast und dass du uns nicht in Blindheit und nicht in Unwissenheit zurückgelassen hast, sondern uns dein Wort gegeben hat, dass wir uns danach halten, dass wir es erkennen, auch was du meinst. Und dazu hast du auch uns den Heiligen Geist gegeben, dafür danken wir dir herzlich. Schenke aber auch Gnade, dass wir wirklich hingehen, das Wort auch anwenden, dass wir hingehen und auch wirklich Frucht bringen. Frucht, die dich letztlich ehrt, dich den lebendigen Gott. Schenke du dazu Gnade. Amen. Ja, wir fangen an. Der Gesetzesgelehrte stand auf und versuchte ihn. Mit der Frage, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Wir müssen unbedingt hier den Kontext sehen, und wenn unser Text hier auch noch mit und siehe beginnt, dann könnte das, was jetzt kommt, durchaus in Beziehung zu dem vorherigen Thema stehen. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall sehr hoch. In dem Gebet hatte der Herr Jesus ja die Weisen und die Verständigen angesprochen, in Vers 21. Da heißt es, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und genau das scheint, will vorsichtig sein, nun ab Vers 25 behandelt zu werden. So wie es aussieht, gehörte dieser Gesetzesgelehrte genau zu dieser Gruppe der Weisen und Verständigen. Tatsächlich aber war er selbstsicher, er war festgefahren und damit töricht, er war unwissend. Gesetzesgelehrte waren Experten im Gesetz des Mose. Sie studierten angeblich ihr ganzes Leben lang die fünf ersten Bücher der Bibel. Leider aber, und da sehen wir auch Parallelen zu heute, statt der Bibel die umfangreichen Schriften der Rabbiner. So sieht es auch heute aus, wenn einer heute allgemein gesehen, zumindest grundsätzlich gesehen, Theologie studiert, dann beschäftigt man sich viel mehr mit anderen Dingen als wie mit dem Wort Gottes. Der Mann war, wie gesagt, selbstsicher, salopp könnte man sagen, er hatte die Weisheit mit Löffeln gefressen. In einer gewissen Überheblichkeit dachte er vielleicht, er wäre seinem Gegenüber sogar überlegen. Der Gesetzesgelehrte wollte jedoch den Herrn Jesus mit seiner Frage versuchen, er wollte ihn erproben. Er wollte ihn möglichst in Widersprüche verwickeln zu den Vorstellungen, die die Juden selber hatten über das Gesetz. Er wollte ihn letztlich in eine Falle locken. Die Frage nach dem ewigen Leben, durchaus berechtigt, auch damals hatten diese Frage viele in Israel, zum Beispiel ein reicher Jüngling und ein Oberster. Wir können das nachlesen, zum Beispiel Matthäus 19 oder Markus 10, auch Lukas 18. Die stellten die Frage ähnlich, was muss ich getan haben oder was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erben? In seinem Fall war die Frage aber leider nicht von Herzen aufrichtig, sondern bösartig und voll Hinterlist. Er hatte die Absicht, die Antwort gegen den Herrn Jesus zu verwenden. Und mit seiner Frage machte der Gesetzesgelehrte außerdem klar, dass er schon festgelegt war. Er wollte das ewige Leben erben und dazu musste er etwas tun. In seiner Frage ging es eigentlich nur noch um das Was. Was muss ich tun oder getan haben? Er war einer, der auf dem Boden des Gesetzes stand und offensichtlich auch der Überzeugung, dass er in der Lage war, die Gesetzesforderung Gottes zu erfüllen. Und allgemein, auch heute, gibt es schon Menschen, die wirklich willens- und leistungsstark sind. Das muss man durchaus anerkennen. Aber sie übertragen diese Stärke dann auch auf ihre Charakterschwäche und überschätzen sich völlig. Manche bilden sich sogar ein, dass sie wirklich gute Menschen seien und auch viel Gutes vollbringen. Das Urteil Gottes aber ist vernichtend. Das fällt sogar uns, bin ich ehrlich, auch manchmal in manchen Lagen auch noch mal schwer, das zu akzeptieren. Die Bibel sagt in Römer 3, da ist keiner, der Gutes tut. Keiner, nicht einer. Und alle Menschen sind Sünder. Alle sind sie abgewichen. Da ist noch nicht einmal einer, der Gott sucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Von Natur aus ist da keiner, der Gott sucht. Natürlich fallen uns da Menschen ein, auch aus der Bibel. Hanna und Simeon zum Beispiel, die haben schon Gott gesucht. Aber ich bin überzeugt, das kam nicht von ihnen selber. Das hat ihnen Gott ins Herz gegeben. Das hat Gott in ihrem Herzen gewirkt. Wie auch bei uns allen, wenn wir Gott suchen. Ist Gott dafür da, Menschen in ihrer Blindheit, aus ihrer Blindheit herauszuhelfen, Licht zu leuchten in ihre Herzen, göttliches Licht in ihre Herzen zu geben. Dann erst kann es anders werden. Also der Fall für einen solchen Menschen kann groß werden. Das macht doch vor Gläubigen nicht halt. Denken wir zum Beispiel an Petrus, der bereit war, mit dem Herrn Jesus ins Gefängnis zu gehen, ja sogar zu sterben. Er hat sich selbst nicht gekannt. Haben wir wirklich Acht auf uns, dass wir nicht hoch von uns denken oder etwas von uns halten? Wo wir doch nicht sind, sagt das Wort Gottes. Wer denkt, er sei etwas, wo er doch nichts ist, er betrügt sich selbst, sagt das Wort Gottes. Backen wir lieber kleine Brötchen, wir als Gläubige auch, ich meine uns, und lassen wir Gott die Ehre, damit er uns dann erhöhen wird zu seiner Zeit. Also der Gesetzesgelehrte überschätzte sich nicht nur, seine Frage ging auch von völlig falschen Voraussetzungen aus und enthielt mehrere Irrtümer. Einmal die Unwissenheit über den, der vor ihm stand, über den Herrn Jesus. Also auf die Idee, den Herrn selbst zu versuchen, konnte er nur kommen, weil er den Herrn Jesus nur als Menschen sah. Wie in Israel üblich, als Sohn des Zimmermanns, vielleicht heute als Revolutionär, als reinen Wohltäter. Und niemals kann ein Mensch heranreichen an die Weisheit des lebendigen Gottes. Er ist und war der Sohn Gottes, wenn er auch hier Mensch war, wenn er auch hier als Mensch auftrat. Er war wahrer Mensch und ist wahrer Gott. Die Meinung, man könnte das ewige Leben durch entsprechendes Tun oder durch Gesetzeswerke erlangen, da spricht das Wort Gottes völlig dagegen. Niemand kann das Gesetz halten. Und auch durch Gesetz kann niemand gerettet oder gerechtfertigt werden. Also kein Sünder kann auf diesem Weg zum ewigen Leben gelangen. Galater 3, Vers 21. Durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde. Römer 3, 20. Oder ist ein Zuchtmeister auf Christus hin? Galater 3, 24. Der Mensch muss erkennen, dass er den Gesetzesforderungen in Schrift oder auch im Gewissen niemals genügen kann. Dass er ein Sünder ist, durch und durch. Und dass er deswegen tot ist und auf ewig verloren. Hätte der Gesetzesgelehrte diese Erkenntnis gehabt, er hätte die Frage wohl völlig anders gestellt. Er hätte demütig sein Ich und das Tun weggelassen. Als ich vom Glauben her angesprochen war, noch nicht gläubig, unterlag ich auch eine Zeit lang diesem Irrtum. Ich müsste was tun. Ich war der völlig falschen Überzeugung, ich müsste mich erst bessern. In diesem bösen Zustand konnte ich nicht zum Herrn Jesus kommen. Und dann der nächste Irrtum, die Auffassung, man könnte das ewige Leben ererben, wenn man zum natürlichen Samen Abrahams gehörte, haben man Anspruch darauf. Also auch das war ein Irrtum. Ich denke, seine falschen Motive und seine Hinterlist, die waren auch der Grund, warum hier von Seiten des Herrn, also warum der Herr nicht von sich aus ihm jetzt den einzig möglichen Weg zur Errettung, zum ewigen Leben zeigen konnte, nämlich allein durch Gnade mittels des Glaubens kann der Mensch gerettet werden. Das hat er ihm irgendwo zumindest nicht direkt gesagt. Also daraus können auch wir selbst lernen für entsprechende Situationen, wenn wir erkennen die Motivation, die Hinterlist der Leute. Vers 26, er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben, was liest du? Der Jesus begibt sich hier offensichtlich bewusst zu dem Gesetzesgelehrten auf den Boden des Gesetzes, um ihn bezüglich seines unmöglichen Vorhabens zu überführen. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn er dann aufgrund dessen mit einem aufrichtigen Herzen um Rettung flehen würde. Die Wahrscheinlichkeit aber dafür war allerdings bei diesem selbstgerechten und selbstsicheren Mann nicht gerade hoch. Es zeugt von allergrößter Weisheit, wie mir Jesus nun hier mit den zwei Gegenfragen begegnet. Er zwingt ihm die Antwort auf die erste Frage nicht auf, sondern er führt ihn so, dass er die Antwort selbst geben muss, und zwar aus dem Gesetz. Und bei dieser Vorgehensweise, auch davon können wir lernen, ist die Chance dafür, die Antwort anzunehmen für einen Gegenüber, für einen Widersacher viel, viel größer. Auch davon können wir viel lernen, auch von dieser total sanftmütigen Art, in der der Jesus dem Gesetzesgelehrten hier begegnet, wegen diesem überheblichen Auftreten und dieser Hinterlist hätte er ihn durchaus scharf zurechtweisen können. Doch unser Herr ist ganz anders, so ganz anders als wir Menschen im Fleisch. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. In 2. Timotheus 2, Vers 24 wird er uns das gesagt, wie wir Widersachern begegnen sollen. Da heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also Gott muss es schenken, dass ein Mensch zur Buße gelangt. Gott muss es schenken, dass einem Menschen Licht wird, damit er die Dinge erkennt. Vor allen Dingen seine sündhafte Natur erkennt. Vers 27, er antwortet und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, Tu dies und du wirst leben. Also sehr naheliegend, dass der Gesetzesgelehrte diese Verse auswendig zitierte. Er kannte diese Gebote wohl sehr genau. Wahrscheinlich war ihm aber nicht die ganze Tragweite der Gebote klar. Ein Mensch sollte lieben, wirklich mit allem, was er war, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Und diese Gebote, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, sind das Zentrale im Gesetz Mose. Wäre ein Mensch in der Lage, allein diesen Forderungen nachzukommen, hätte er das Gesetz erfüllt. Matthäus 22, Vers 40, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Die unrevidierte Elberfelder übersetzt, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Mit diesem Tu dies und du wirst leben, stellt der Herr Jesus dem Gesetzesgelehrten vor eine Aufgabe oder eine Anforderung, die kein Mensch erfüllen kann. Rein theoretisch wäre es möglich, Gutes zu tun und das ewige Leben zu erlangen. Doch dabei müsse die Gerechtigkeit absolut vollkommen und makellos sein. Stellt sich jemand unter das Gesetz, so sagt uns das Wort Gottes, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Galater 3,10. Also das Gesetz ist unerbittlich. Es gibt nur einen Weg. Derjenige, der Gerechtigkeit sucht oder erlangen will, beziehungsweise der die Rechtsforderung Gottes erfüllen will, der muss sich im Glauben mit dem einzigen wahren Gerechten, dem Sohn Gottes, verbinden, muss an ihn glauben, der genau das getan hat als Gott und Mensch. Er hat die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Römer 8, Vers 1 bis 4. Also für einen Gläubigen beziehungsweise einen Gerechtigen gilt das, was hier steht. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt kommt das Entscheidende. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durchs Fleisch kraftlos war. Kein Mensch kann es tun. Tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste wandeln. Und das Wort Gottes sagt uns deutlich, Römer 8 zum Beispiel, mindestens die Hälfte des Kapitels, in diesem Sinn, dass wir nach dem Geiste wandeln, grundsätzlich nach dem Geiste wandeln, auch wenn ab und zu Dinge schief gehen oder wenn wir ab und zu auch nach dem Fleisch wandeln. Wir wandeln grundsätzlich nach dem Geist. Und wir erfüllen das, was hier in Römer 8, Vers 1 bis 4 steht, beziehungsweise auf uns ist das absolut anwendbar. Lieben bedeutet Leben. Und solange wir nicht gerettet sind und unter der Gnade stehen, können wir nicht lieben. Aus dem Fleisch kann nichts kommen. Und aus oder unter dem Gesetz lieben wir höchstens, weil Gott es will. Unter Zwang, unter Druck. Nur der Herr Jesus hat wirklich geliebt, und zwar andere mehr als sich selbst. Und das vermögen wir nur, wenn wir in ihm bleiben oder in ihm sind und in ihm bleiben. Johannes 15, 5. Außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Also wir als Gläubige stehen voll in der Verantwortung, in dieser Verantwortung. Römer 13, Vers 8, so seid nun niemand irgendwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Deswegen hat auch die Wesensart, die in dem gleichfolgenden Gleichnis gezeigt wird, für uns als Gläubige eine vorbildliche Bedeutung. Damit sollte dem Gesetzesgelehrten eigentlich der Mund gestopft worden sein. Er sollte jetzt eigentlich überführt worden sein. Er hätte jetzt um Gnade bitten sollen. Aber wir lesen leider nichts davon, dass er jetzt seine Haltung geändert hätte. Er läuft weiter auf diesem falschen Weg. Vers 29, der Widersacher stellt sich selbst bloß. Er sprach nun, und wer ist mein Nächster? Er wollte sich selbst rechtfertigen. Die Frage ist eigentlich völlig lächerlich, absolut durchsichtig. Dieser Gelehrte wollte nicht von seinem hohen Ross herabsteigen. Statt Gott in seinem Urteil über den Menschen Recht zu geben, suchte dieser Mann billige Ausreden. Er tat so, als wüsste er nicht, wer sein Nächster sei. Er wollte sich herauswinden. Selbst wenn es stimmte, dass er nicht wusste, wer sein Nächster sei, dann wäre das der Beweis dafür gewesen, dass er noch nie diesem Gebot auch nur annähernd entsprochen hätte. Wie auch immer, er hatte sich zu allem Übel selbst bloßgestellt. Er hatte ein Armutszeugnis abgelegt. Im Grunde ging es gar nicht um die Frage, wer der Nächste ist. Das wahre Problem bei dem Gesetzesgelehrten war seine absolute Unfähigkeit, Barmherzigkeit zu üben, beziehungsweise die Liebe dem Gebot entsprechend zu leben. Das wird auch noch später nochmal in Vers 37 deutlich. Wir kommen jetzt zu dem Gleichnis. Nicht nur dieser Gesetzesgelehrte ist es, der so ein Armutszeugnis ausgestellt bekam, bei dem die absolute Unfähigkeit völlig offenbar wurde. Jedem Menschen, letztlich auch uns, muss ein solches ausgestellt werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Mensch als Atheist oder mit ethisch hohen Maßstäben oder im Gewand irgendeiner Religion daherkommt. Auch die Religion kann ihm nicht helfen. Unter anderem auch das zeigt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Letztlich vermochte nur einer, das Gebot zu erfüllen, sagte ich schon. Dieses Gebot, was hier zitiert wird in diesem Text, das Liebesgebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Gott selbst, der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat bewiesen, er hat die Liebe wirklich gelebt, wie wir es zum Beispiel auch in 1. Korinther 13, 4 bis 7 lesen. Er suchte nicht sich selbst, sondern er suchte das der anderen. Er rühmte sich auch nicht selbst, weil er Gutes tat. Er nahm auch alle widrigen Umstände an, mochten sie noch so negativ sein. Seine Liebe war und ist von ganz anderer Qualität als unsere sogenannte Liebe. Ihm geht nicht nach kurzer Zeit schon die Luft aus wie uns. Hinter seiner Liebe, lasst mich das mal so sagen, steht ein Plan, eine Strategie. Der Jesus macht keine Luftsprünge, weil er gerade mal in Laune ist. Er fängt nicht irgendeine Sache an wie wir, weil wir total begeistert sind und lässt sie nach kurzer Zeit wieder liegen. Wenn der Jesus eine Beziehung zu einem Menschen beginnt, dann hat diese Bestand bis in Ewigkeit. Er trägt auch diesen Menschen bis in Ewigkeit. Sein Lieben hatte tatsächlich das Urteil nachhaltig. Das hören wir heute so oft. Bei ihm war es aber wirklich nachhaltig. Er hat dieses Urteil wirklich verdient, seine Liebe. 1. Korinther 1, Vers 8, da steht zum Beispiel, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadlich seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Oder 1. Philipper 1, 6, ähnlicher Vers, ähnlicher Inhalt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk ihn euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das hat der Herr Jesus während seines irdischen Dienstes schon bewiesen an seinen Jüngern. Er kümmerte sich wirklich liebevoll um sie. Er hat sich versorgt, geführt, bewahrt, gelehrt. Er hat sie getragen. Auch heute, nicht mehr auf der Erde, sondern im Himmel, dient er uns durch seinen Heiligen Geist. Auch diese Wahrheiten werden in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter dargestellt. Wenn wir jetzt dieses Gleichnis betrachten, dann nicht nur vordergründig die direkte Bedeutung betreffend, ich möchte fast sagen, förmlich wie auf einer Bühne wird in diesem Gleichnis das grundsätzliche Heilshandeln Gottes an einem Sünder oder verlorenen Menschen mehr als deutlich dargestellt. Und da sollte Jubel in unser Herz kommen, wenn wir diese vollkommene, aufopfernde und tätig werdende Liebe des wahren Samariters erkennen. Wir lesen Vers 30. Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Ein solches Geschehnis war in damaliger Zeit in Israel, wahrscheinlich nicht nur in Israel, sehr realistisch. Wollte man von A nach B gelangen, so war das mit sehr, sehr viel Mühe verbunden. Weite Wege mussten bewältigt werden und das ging meist nur zu Fuß. Das Gelände war mehr als schwierig. Das Klima, das Wetter machten den Menschen zu schaffen und die Menschen waren vielen Gefahren ausgesetzt. Es gab wilde Tiere, Wegelagerer, Räuber. So auch hier. Dieser Mensch war einer, der in die Hände solcher Räuber fiel und er wurde von ihnen übelst zugerichtet. Und der Vers 30 zeigt ziemlich deutlich das typische Bild eines Sünders. Hier wird gesagt, dass der Mensch von Jerusalem hinab nach Jericho ging. Jericho war eine Stadt des Fluches, können wir nachlesen, Josua 6. Genauso hat sich jeder Mensch in die Welt hinab bewegt. Er wagt sich auf gefährlichen Wegen, auf gefährliche Wege, oft sehr weit weg von Gott und er fällt unter die Räuber. So gerät der Mensch unter die Macht des Teufels und nimmt Schaden an seiner Seele, oft genug auch an seinem Leib, obwohl manche Menschen das auch verbergen können. Aber bei wieder anderen treten diese Schäden deutlich hervor. Das Ausgezogensein redet davon, dass der Mensch nackt ist in seinen Sünden vor Gott und auch davon, dass ihm alle Würde und Herrlichkeit genommen ist. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erlangen oder ermangeln oder verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie vor Gott haben sollten. Der Mensch wurde beraubt. Er wurde beraubt seiner Identität, die er vor dem Sündenfall hatte. Gottlos, regelrecht, gottlos im wahrsten Sinne des Wortes. Ist er jetzt dort, wo er einst in Gott Stütze und Hilfe hatte, völlig auf sich selbst geworfen. Für mich zum Beispiel war es völlig normal früher, dass ich in Beziehungen meinen Vorteil gesucht habe. Genauso schlug bei mir bei Lüge und Betrug keinerlei Gewissen. Vielleicht in meiner Kindheit und Jugend vielleicht noch, aber später immer weniger. Manche dieser Menschen sind zwar äußerlich quick lebendig, doch in den Augen Gottes auf jeden Fall sind sie geistlich tot in ihren Sünden. Sie sind wie abgeschnitten von Gott und damit vom wirklichen Leben. Und jetzt kommt also dieser Priester und Levit auf die Bildfläche. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Der Priester und auch der Levit, beide kamen an den Ort des Verbrechens, beide sahen den Schwerverletzten und alle beide ignorierten dieses Problem mit einem Herzen hart wie Kruppstahl, offensichtlich ohne jedes Mitleid, völlig ohne jedes Erbarmen. Der Priester und der Levit stehen für das Gesetz oder die Religion. Das Gesetz, sagt uns das Wort Gottes, haben wir gerade gehört im Hebräerbrief, hat nichts zur Vollendung gebracht. Also durch das Gesetz, wir haben schon gesagt, kann kein Mensch gerechtfertigt werden. Auch kann keine Religion dieser Welt einem Menschen Erlösung und Errettung bringen. Vielleicht einen ganz kleinen Exkurs Religion. Religionen, nicht, dass wir das falsch einordnen, Religionen stehen für Gedankengebäude, für Philosophien, in denen der Mensch sich den Weg zu Gott ausgedacht hat oder beschreibt oder versucht, die Frage zu beantworten, wie er einen gnädigen Gott bekommt. Im Gegensatz dazu hat der allein wahre Gott in seinem Wort beziehungsweise im Evangelium offenbart, auf welchem Weg er sieht, wie der Mensch gerettet werden kann, zu ihm kommen kann und nach seinem Tod in völliger Harmonie mit ihm leben kann. Auch eigene Anstrengungen, grundsätzlich eigene Anstrengungen, zum Beispiel sich zusammenreißen, wenigstens ein bisschen oder eine Zeit lang oder sogenannte gute Werke vollbringen, zum Beispiel Bedürftige zu versorgen, Bettlern was zu geben, alten Leuten über die Straße zu helfen, das sind maximal Tropfen auf einen heißen Stein. Solche Dinge, auch wenn sie gut genannt werden können, können dem allein wahren Gott keine Ehre bringen. Wie will ein Mensch ihn überhaupt ehren, wenn er ihn nicht einmal kennt? Das ist unmöglich. Von daher kann Gott sagen, da ist keiner, der gut sei. Keiner, der Gott suche. Damit hängt es zusammen. Sie kennen Gott nicht und von daher, auch wenn es menschlich gute Werke sind, vor Gott absolut nutzlos. Was der Mensch braucht, ist einen Heiland, der nicht allein vor dem Verderben rettet, sondern ihm auch Leben bringt. Leben, das ihn befähigt, auch wirklich in diesem wahren Leben zu leben. So wie Gott es will. Wir kommen zu dem Samariter. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Das war wohl eine große Zumutung für den Gesetzesgelehrten, dass er Jesus hier ausgerechnet einen von den Juden total verachteten Samariter in das Gleichnis eingebaut hatte. Das war für ihn jetzt vielleicht eine zusätzliche Hürde. Entschuldigung. Denn grundsätzlich bestand ja Feindschaft zwischen dem Volk Israel und den Heiden und im Besonderen hin zu den Samaritern. Doch der Herr Jesus wollte in dem Gleichnis auch deutlich machen, dass beim Erweis von Nächstenliebe nationale und gesellschaftliche Aspekte keine Rolle spielen sollten. Was die direkte Bedeutung dieser Verse angeht, ich glaube, die Verse reden für sich selbst. Viel wichtiger und beeindruckender ist es, dass wir hierin unseren Herrn Jesus als den wahren Samariter sehen. Und aus meiner Sicht scheint mir das einfach überdeutlich zu sein. Die Verse gehören nach meiner Meinung mit zu den schönsten im Wort Gottes. Der wahre Samariter, der Sohn Gottes, da heißt, der auf der Reise war, Gott sandte seinen Sohn vom Himmel auf die Erde mit letztlich dem Ziel, sich selbst zur Sünde machen zu lassen und dort am Kreuz auf Golgatha in unserer Stadt zu leiden und zu sterben, damit wir gerettet werden konnten. Er kam zu ihm hin. Er kam als Mensch zu Menschen. Zuerst zu seinem irdischen Volk Israel. Und das, obwohl er, und hier sehen wir auch eine Parallele, noch verachteter war als dieser Samariter. Obwohl er abgelehnt wurde, der Herr Jesus, kam er dennoch. Dann als nächstes, er sah ihn, er sah den Menschen an, nicht äußerlich, mehr in Elend seiner Sünde. Er wurde innerlich bewegt. Wie oft lesen wir das vom Herrn Jesus, dass er innerlich bewegt war, sogar erschüttert war, wenn er die Folgen der Sünde an den Menschen sah. Er trat hinzu. Er blieb nicht bei schönen und tröstenden Worten stehen. Seine Liebe setzte ihn in Bewegung. Seine Liebe war eine tätige Liebe. Dabei war das Äußere, was er an den Menschen tat, nur das Geringste. Das Größte und Wertvollste ist, dass er im Gericht Gottes den Platz des Sünders eingenommen hat und die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Und dann sehen wir, wie wunderbar er mit einem Sünder umgeht. Vorausgesetzt natürlich, ein Gleichnis kann natürlich nicht alles hergeben, ist ja alles klar. Und man kann es auch nicht übertreiben mit den Bildern. Aber wir sehen schon in diesem Gleichnis aus, wie er dann mit dem Sünder umgeht. Wie gesagt, vorausgesetzt, natürlich auch heute bezogen, aufs Geistliche bezogen, dass der Sünder sich aufgrund von Sündenerkenntnis bekehrt. Er verband seine Wunden und goss Öl darauf. Die schlimmsten und die eigentlichen Wunden des Menschen bestehen in seinen Sünden und den Folgen davon. Der Jesus vergibt die Sünden. Nie wieder werden sie Erwähnung finden. Der Jesus schenkt sogar dem Sünder ein Kleid der Gerechtigkeit. Nichts mehr wird an die früheren Befleckungen erinnern. Er wird von nun an auch nicht mehr als Sünder gesehen, Römer 5, sondern steht vor Gott als Gerechter. Selbst die Wunden der Seele vermag der Herr Jesus zu heilen, wenn es auch manchmal viele Jahre dauern mag. Es kann aber auch sein, auch das müssen wir nicht nüchtern sehen, dass manche seelischen und körperlichen Schäden ein Leben lang uns begleiten werden. Es kann sein. Aber auch da dürfen wir getrost sein. Unser Herr Jesus hilft uns tragen. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Tier, führt ihn in die Herberge, ein Bild für die Gemeinde. Er trug Sorge für ihn und er zog zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt. In dem Wirt, meine ich, können wir den Heiligen Geist erkennen, der sich in Abwesenheit des Samariters, des Herrn Jesus, um den Verletzten kümmert. Ihm weiter natürlich auch die Geschwister. Der Jesus ist in jeder Hinsicht für die Seinen besorgt. Der Jesus hat den Gerechten in die Geretteten in die Gemeinde gebracht. Und der Gläubige hat natürlich auch die Verantwortung, dass er sich auch einer Ortsgemeinde anschließt. Dort findet er Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und hier sollen sich die Gläubigen gegenseitig erbauen und einander dienen. Der Herr Jesus hat auch alle Hilfsmittel gegeben und alle Kraftquellen bereitgestellt. Alles in Bezug auf das Leben und die Gottseligkeit hat er uns geschenkt. 2. Petrus 1. Auch das Wort Gottes samt aller Verheißungen und Zusagen und die Möglichkeit des Gebets. Und jetzt, in dem Gerechten, hat Gott durch den Heiligen Geist bleibend Wohnung genommen. Der Heilige Geist gibt Gnadengaben, schenkt Weisheit, Kraft, leitet, macht den Herrn Jesus groß, stärkt im Glauben, tröstet und schenkt Erkenntnis. All das tut der Heilige Geist im Auftrag des Herrn Jesus oder der Heilige Geist oder der Herr Jesus im Heiligen Geist. Epheser 5, 25 heißt es, er nährt und er pflegt die Gemeinde. Und er hat versprochen, zurückzukommen. Das lesen wir auch in diesem Text. Wenn ich zurückkomme, der Jesus hat fest zugesagt, dass er zurückkommen wird. Für die Gemeinde ist es schon wichtig zu wissen, dass er zuerst für seine Gemeinde kommen wird und dann ein zweites Mal zu Beginn des 1000-Jahr-Reiches wird er mit seiner Gemeinde wiederkommen. Vers 36, 37. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Es scheint so, als hätte dieser Gesetzeslehrer erkannt, was das Entscheidende war. Ob es in ihm eine Änderung seiner Haltung oder an seinem Herzen bewirkt hat, wir wissen es nicht. Gottes Wort teilt uns nichts darüber mit. Für uns Gläubige sollte auf jeden Fall klar sein, was unsere Verantwortung vor unserem Herrn Jesus ist, beziehungsweise was er von uns an dieser Stelle will. Der Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Er war gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern aus Liebe zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er liebte die Menschen tatsächlich, in der Tat, um den Preis seines Lebens. Und wenn wir Gott als unseren Vater anrufen, dann gilt für uns, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oder Galater 6,10, lasst also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Kommt zum Schluss. Am Anfang unseres Predigttextes wurde die Frage gestellt, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Wir haben gesehen, dass dieser Mann selbstsicher, eventuell sogar überheblich war und offensichtlich traute er sich zu, die Gesetzesforderungen Gottes zu erfüllen. Es war für ihn nur noch die Frage, was er getan haben musste, doch er überschätzte sich völlig. Und in dieser Gefalle, das haben wir anscheinend schon festgestellt, geraten auch heute noch viele Menschen. Sie meinen, sie müssten die Gebote halten, dann würde Gott sie schon annehmen. Und es gibt sogar wahre Gläubige, die der Meinung sind, dass sie mindestens noch die Gebote erfüllen müssen, damit sie ihre Gotteskindschaft sicher haben. Der Jesus begab sich, wie wir schon sagten, offensichtlich bewusst zu dem Gesetzesgelehrten hinab auf den Boden des Gesetzes, um ihn so bezüglich seines Vorhabens zu überführen. Ein unmögliches Vorhaben. Und im Verlauf der Unterhaltung wurde das wahre Problem bei dem Gesetzesgelehrten offenbar, seine Unfähigkeit, Barmherzigkeit zu üben, beziehungsweise die Liebe dem Gebot entsprechend anzuwenden. Eigentlich hätte er jetzt seinen Bankrott erklären müssen und um Gnade bitten sollen, doch wie es aussieht, hatte dieser Mensch kein Licht über diesen Zustand. Zumindest nicht genug Licht, sodass er seinen Stolz überwinden konnte. Das Dilemma dieser Unfähigkeit machte er Jesus noch einmal durch dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich. Das Gesetz ist kraftlos wegen dem Fleisch. Auch jede Religion ist unfähig und selbst mit größter Anstrengung kann niemand dem Liebesgebot Gottes entsprechen. Es gibt nur einen Weg, wie wir schon sagten, derjenige, der Gerechtigkeit erlangen will, beziehungsweise die Rechtsforderung Gottes erfüllen will, der muss sich im Glauben mit dem einzig wahren Gerechten, dem Sohn Gottes, verbinden, der das vollbracht hat. Und solange wir nicht gerettet sind und unter Gnade stehen, können wir nicht lieben. Nur der Herr Jesus hat wirklich geliebt. Und das vermögen auch wir nur, wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben. Und damit ist der einzige Bogen, den ich zu spannen kann zu dem Anlass heute hier, bringen wir auch wir Frucht für Gott, Frucht, die Gott wirklich ehrt. Und uns noch erheben zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir danken von ganzem Herzen für jeden, der dieses Weges ist, der durch Gnade und mittels des Glaubens gerettet worden ist, der Zugang genommen hat zu der Gnade und jetzt in der Gnade stehen darf. Herr Jesus, wir beten um Gnade, dass du dich erbarmst über uns, dass wir es immer mehr begreifen und verinnerlichen, dass wir uns viel mehr auch ganz praktisch mit dir verbinden, tagtäglich. Hilf uns, dass wir auch geistlich wach erhalten werden durch dein Wort. Und hilf uns, dass wir auf diesem Weg weitergehen und dass wir immer wieder in unseren Herzen von dir überwältigt werden, gehorsam zu werden und diesem Liebesgebot wirklich zu entsprechen und wirklich Opfer zu bringen, die du willst, und den Weg zu gehen, den du willst, Herr Jesus, zu deiner Ehre. Amen.